Hey Julia, ich bin's, Diana. Und ich habe heute gesprochen mit Mrs. Menopause, Dr. Katrin Schaudig, und zwar über das Thema HRT, How to. Also, wie geht überhaupt so eine Hormonersatztherapie? Und darüber haben wir so lange gesprochen, dass ich beschlossen habe, da zwei Folgen draus zu machen. Also heute geht es erstmal um so Fragen wie, was gibt's zu beachten, wie findet man die richtige Dosis und so weiter und so fort. Und beim nächsten Mal besprechen wir dann die, wie Katrin Schaudig sagt, philosophische Frage, wie lange man denn Hormone nehmen soll oder kann und was bei der Langzeiteinnahme wichtig ist. Liebe Grüße!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration.
Wir, das sind Diana Helfrich und
Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Diana mit
Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudig. Die Gynäkologin ist die amtierende Präsidentin der Deutschen Menopausgesellschaft und hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig.
Ja, hallo Frau Helfrich, ich freue mich auch.
Heute ist unser Thema Hormonersatztherapie, How to. Also, wie geht das eigentlich? Wie läuft so eine Therapie ab? Ich bin wirklich gespickt mit Fragen und ich möchte mich auch bei unseren Hörerinnen bedanken. Die haben auch fleißig geschrieben. Ich würde natürlich heute gerne schwerpunktmäßig über die bioidentischen Hormone reden, also über Östradiol und Progesteron. Das ist ja heute die zeitgemäße Art der Hormonersatztherapie. Aber das ist ja auch nicht für alle Frauen die richtige. Darum frage ich jetzt mal vorweg, können Sie das in zwei Sätzen zusammenfassen? Wer bekommt nicht Östradiol und Progesteron? Das ist ja mal Frage 1 bei der HRT.
Das ist eine gute Frage und glaube ich, führt auch dazu, dass es immer wieder Frauen gibt, die sagen, ich nehme doch jetzt Hormone, aber ich vertrage das überhaupt nicht. Ich habe alle möglichen Probleme. In dem Moment, wo der Eierstock noch arbeitet, kann es sein, dass das mit dem natürlichen Progesteron nicht funktioniert. Warum nicht? Es ist ja so, dass in dieser Übergangsphase der Eierstock extrem stark schwankt. Das heißt, wir haben mal einen Monat einen völlig normalen Zyklus, also viel Östrogen von Anfang an und dann in der zweiten Zyklushälfte viel Progesteron. Dann kommen 2, 3, 4 Zyklen, wo alles durcheinander ist, 3 Eisprünge hintereinander, aber auch immer wieder auch mit Progesteronbildung, dann mal Phasen, wo wir viel zu viel Östrogen haben. Das heißt, dieses komplette Durcheinander des Eierstocks macht die Frauen auch nicht glücklicher. Also das ist wahrscheinlich die Ursache für Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und schlechte Befindlichkeit in dieser Übergangsphase. Wenn ich jetzt diesen Frauen einfach bioidentische Hormone obendrauf gebe, dann ändere ich nichts an den Schwankungen, sondern es schwankt weiter, nur auf höherem Niveau. Das kann dann sogar im Einzelfall zu mehr Blutungsstörungen führen, auch zu mehr Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen. Also das funktioniert einfach oft nicht. Aber jetzt kommen wir wieder dazu, jede Frau ist anders. Das heißt, ich muss mir das so ein bisschen anschauen, wie ist bei der das Muster? Natürliches Progesteron kann man zum Beispiel mal, wenn das so losgeht mit unregelmäßigen Zyklen, ganz gut zyklisch geben. Also 2 Wochen im Monat, so wie das im normalen Zyklus ist. Dann unterfüttern wir sozusagen die vielleicht nicht mehr optimale Progesteronausschüttung des eigenen Gelbkörpers. Das kann funktionieren. Und ich habe Patienten, die sagen, das Progesteron war der Gamechanger. Ja, Stimmungsschwankung weniger, sondern vielleicht insgesamt der Zyklus wird regelmäßiger und ich fühle mich besser.
Okay.
Dann kann man auch schon ein bisschen Östrogen dazugeben, je nachdem. Das sind aber die Frauen, die keine starken Schwankungen haben. Bei den Frauen, wo ich den Eindruck habe, deren Problem im Moment, und das ist vor allen Dingen in der frühen bis mittleren Übergangsphase bis zur endgültigen Menopause hin.
Der letzten Blutung.
Ganz genau. Da funktioniert es ganz oft mit dem Progesteron nicht. Warum nicht? Weil ich ändere nichts an den Schwankungen. Und das sind Frauen, wo ich gerne synthetische Gestagene reingebe. Warum? Die verhindern diese Schwankungen, die fahren sozusagen die Ausschüttung des follikelstimulierenden Hormons aus dem Zwischenhirn runter. Das heißt, der Zyklus spielt weniger verrückt. Und ich erkläre das auch meinen Patientinnen so, wissen Sie, wir fahren quasi ihren eigenen Eierstock ein bisschen runter, damit der nicht so verrückt spielt. Das können wir nur mit einem synthetischen Gestagen, nicht mit dem natürlichen Progesteron. Das funktioniert einfach nicht. Oder wir müssten so viel geben, dass die Patientin im Dauerkoma liegt. Das geht nicht.
Das weil heißt, das so beruhigend ist.
Ne? Und so ja, weil es so runterfährt, ganz genau. Das heißt, wir geben zum Beispiel eine östrogenfreie Pille, kann man zum Beispiel ganz gut machen. Es gibt auch so ein paar Kombipräparate, Kombinationspräparate, da ist natürliches Östrogen drin mit einem synthetischen Gestagen, was auch einen drosselnden Effekt hat. Und dann kommt immer die Frage, und wie lange macht man sowas? Naja, das macht man so lange, wie der Eierstock noch so ein bisschen verrückt spielt. Das kann man nicht vorhersehen, das kann mal ein Jahr sein, es kann 2 Jahre sein. Hängt auch vom Alter der Patientin ab. Man hat natürlich dann noch den schicken Nebeneffekt, dass man einen verhütenden Effekt hat. Das heißt, es kommt total auf die einzelne Situation der Frau an. Und gerade in dieser frühen Übergangsphase, meine Erfahrung, bringt das natürliche Progesteron oft nicht so viel. Man kann es natürlich ausprobieren.
Okay, also mein Eindruck ist, es wird sehr viel gerade ausprobiert.
So ja? Sieht's aus.
Ja, also interessant. Mir erscheint es immer wie so eine Art softer Einstieg, aber ja. So ist es ja dann gerade gar nicht. Es ist eher was für die lange Zeit nach der letzten Blutung. Eine Frage, die wahrscheinlich jetzt schon in den Köpfen der Hörerinnen aufgekommen ist, warum braucht man überhaupt beides? Also mit Östradiol allein kann man ja auch schon sehr viel regulieren.
Ja, wobei, sie brauchen aber immer beides, wie auch im natürlichen Leben. Man muss sich immer überlegen, was will die Natur eigentlich? Im normalen Zyklus, in der fruchtbaren Zeit, haben wir 2 Wochen Östrogen, dann wird die Schleimhaut aufgebaut, um alles vorzubereiten fürs Baby. Dann kommt der Eisprung. Die Befruchtung findet irgendwo im Eileiter statt, wenn sie denn stattfindet. Und dann dauert es ungefähr 5 Tage, bis das befruchtete Ei dann in der Gebärmutter ankommt. Bis dahin wird plötzlich ganz viel Progesteron produziert. Warum? Um die Schleimhaut quasi zu optimieren. Östrogen ist der Maurer an der Schleimhaut, Progesteron ist der Klempner, baut da Leitungen rein, Drüsen und so, damit, wenn 5 Tage nach dem Eisprung der Embryo vorbeikommt, alles schick vorbereitet ist. Das wird der gut ernährt und alles ist gut. Wir nennen das die Transformation des Endometriums. Also Endometrium ist die Gebärmutterschleimhaut. Und die ist wichtig. In dem Moment, wo Progesteron im Rennen ist, wird die Schleimhaut nicht mehr weiter aufgebaut, obwohl wir auch noch den Maurer am Start haben, nämlich das Östrogen. Aber in dem Moment, wo Progesteron vorhanden ist, wird nicht mehr weiter aufgebaut, sondern die Schleimhaut, wenn man so will, konsolidiert, plus diese Transformation. Wenn ich jetzt nur noch Östrogen hätte und keinen Eisprung und keinen Gelbkörperhormon, dann baut sich die Schleimhaut immer weiter auf. Und wir wissen aus der frühen Phase der Hormonersatztherapie, 60er, 70er Jahre, dass wenn wir immer nur Östrogen im Rennen haben, dass dann die Gefahr für einen Krebs der Gebärmutterschleimhaut deutlich erhöht ist. Ich sag mal eine Hausnummer, wenn man das 5-6 Jahre macht, nur Östrogen nimmt oder 10 Jahre, hat man ein 8- bis 10-fach erhöhtes Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs. Das ist völlig inakzeptabel. Deswegen wissen wir aus den 70er, 80er Jahren, wir müssen unbedingt, wenn wir durch Östrogene die Gebärmutterschleimhaut aufbauen, auch ein Gelbkörperhormon dazugeben. Das geht prima mit natürlichem Progesteron. Es geht ehrlich gesagt noch besser mit den synthetischen Gestagenen. Mit denen hat man eben das angefangen als Gegenspieler des Östrogens an der Schleimhaut. Aber wenn man ehrlich ist, das Progesteron brauchen wir ganz wesentlich für die Transformation der Schleimhaut, damit die sich nicht so sehr aufbaut und wir nicht Blutungsstörungen kriegen und eben im Endeffekt Vorstufen von Gebärmutterschleimhautkrebs oder sogar einen wirklichen Krebs. Dafür brauchen wir das Gestagen. In der Leitlinie steht auch deswegen, Frauen, die keine Gebärmutter haben, brauchen das nicht. Und wir geben auch Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben, in aller Regel kein Gelbkörperhormon dazu. Ob nun Progesteron oder synthetisch, das machen wir nur in seltenen Ausnahmefällen. Es gibt mal Situationen, wo man es macht, aber eigentlich brauchen Frauen ohne Gebärmutter kein Progesteron.
Da möchte ich mal ganz kurz einhaken, weil da ist mein Eindruck, dass im Augenblick so eine Bewegung entsteht von, wie kann man diesen Frauen das Progesteron vorenthalten? Da entsteht, glaube ich, gerade so ein bisschen so ein Kult um das Progesteron. Ich wollte Sie fragen, also was für Frauen bekommen das denn bei Ihnen oder was glauben Sie, woher dieser Kult kommt oder diese neue Vorstellung von alle Frauen brauchen Progesteron?
Das ist gar kein neuer Kult. Diesen Kult gibt es schon relativ lange. Der Kult begann im Grunde genommen in dem Moment, das war in den späten 80ern, als wir überhaupt erst in der Lage waren, das Progesteron so stabil herzustellen, dass es überhaupt irgendwie aufgenommen wurde vom Körper. Da gibt es einen John Lee zum Beispiel, der hat schon vor ewigen Zeiten ein Buch geschrieben, Progesteron ist das heilbringende Hormon für die Frauen. Ich bin da nüchterner. Ich überlege mir immer, was macht denn die Natur eigentlich? Wir haben 2 Wochen überhaupt kein Progesteron im Zyklus, also die junge, gesunde Frau. Und 2 Wochen haben wir beides. Und dann ist immer die Frage, wann geht es den Frauen eigentlich besser? Meine klinische Erfahrung ist, den Frauen geht es eigentlich in der ersten Zyklushälfte meistens insgesamt besser als in der zweiten Zyklushälfte. Was ist der Unterschied? In der zweiten haben wir Progesteron. Progesteron durch seine sedierende Wirkung macht so ein bisschen bräsig, wie der Hamburger sagt, fährt einen so ein bisschen runter. Aber die Frauen berichten ja durchweg nicht unbedingt, dass es ihnen schlecht geht in der zweiten Zyklushälfte, aber dass sie weniger aktiv sind, dass sie weniger agil sind. Am besten geht's den Frauen im Grunde kurz vorm Eisprung. Da haben sie ganz viel Östrogen. Ich glaube einfach, dass das Progesteron nicht physiologischerweise immer da sein muss.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Wenn das Progesteron so wahnsinnig wichtig für uns Frauen wäre, dann müsste man ja allen jungen Frauen die ersten 2 Wochen des Zyklus Progesteron geben.
Na, das
tut man aber
nicht.
Nee, das ist auch Unfug. Und jetzt muss man sich fragen, warum soll denn jetzt die postmenopausale Frau, also wenn alles aufhört, nun permanent Progesteron eigentlich haben?
Die keinen Uterus mehr hat, also die es nicht braucht, um ihre Gebärmutterschleimhaut zu schützen.
Ganz genau, ganz genau. Das muss man sich irgendwie fragen, wieso soll ich denn da ein Hormon dauerhaft geben, was im normalen Leben gar nicht dauerhaft da ist? Das macht für mich nicht wirklich Sinn, einfach evolutionär, naturwissenschaftlich, da frage ich mich, die Natur denkt sich immer ganz viel dabei.
Vielleicht ist es auch einfach Typsache, dass manche Frauen sich halt, wenn sie so ein bisschen beruhigt werden,
ganz
wohler
genau.
fühlen und
ja.
die sagen dann, ich will nicht ohne mein Progesteron und die anderen fühlen sich halt irgendwie frischer, wenn sie es nicht haben, ne?
Also das ist sicherlich individuell total unterschiedlich und Sie haben völlig recht. Ich glaube, dass es einfach gerade so in dieser Wechselgasphase, wo man auch vielen, wie soll ich es mal sagen, Schwankungen und Einflüssen ausgesetzt ist, die einen auch aufregen. Zwei Herzen, ein Gedanke, genau, die einen aufregen. Das Progesteron, man muss es nochmal sagen, das fährt so ein bisschen runter. Das sediert ein bisschen, das macht einen schönen Schlaf und hat eine gewisse angstlösende Wirkung auch. Also es sind alles Effekte, die für viele Frauen richtig toll sind. Wenn man mal ganz boshaft sein will, ist es eigentlich eine Pharmakotherapie. Ist ja wunderbar. Wenn die Frau sowieso ein Progesteron braucht für ihre Schleimhaut, noch besser. Und man muss individuell gucken. Ich persönlich glaube eben nicht, dass das für alle Frauen der Heilsbringer ist, aber wir müssen ja unbedingt ein Gelbkörperhormon im Rennen haben, damit die Schleimhaut sich nicht so sehr aufbaut, sofern noch eine Gebärmutter da ist. Und wenn die Patientin mit Progesteron gut klarkommt, wunderbar, dann kann sie das nehmen. Jetzt kommt noch ein zweiter Effekt dazu. Wenn Frauen das Progesteron durchgehend nehmen, dann ist die Chance, dass sie nicht bluten, relativ hoch. Wobei manche trotzdem Zwischenblutung kriegen, ist auch nicht so schlimm.
Wir sprechen jetzt von dieser Übergangsphase.
Nee, also ich rede jetzt eigentlich auch von der Zeit danach. Also okay. Sie haben mich vorhin so gefragt, wann gebe ich Progesteron, wann nicht. Also in dieser Übergangsphase gebe ich seltener Progesteron, eher mal zyklisch, weniger durchgehend, weil ich gar nicht weiß, was mache ich hier eigentlich in diesem System, wenn ich immer so ein bisschen Progesteron dazugebe. In der Zeit, wenn die Regelblutung endgültig aufgehört hat, also die Postmenopause, und das ist ja schon auch die Phase, wo wir viel Hormone einsetzen, weil Frauen Hitzewallung haben,
das ist am meisten, sind am meisten Beschwerden.
Da muss ich ja irgendwie diese Gebärmutterschleimhaut im Zaum halten und dann ist Progesteron oder auch das Dydrogesteron wunderbar. Der Vorteil von denen ist ja im Vergleich zu den synthetischen Gestagenen bei längerfristiger Einnahme, dass das Brustkrebsrisiko weniger erhöht wird als mit den alten synthetischen Gestagenen. Die Daten haben wir relativ sicher. Es ist auch nicht so, dass es gar nicht erhöht wird. Auch da haben wir Daten dazu. Wenn Sie das 5, 6, 7 Jahre nehmen, haben Sie eben doch auch ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Das heißt, die Brust muss ich immer im Auge behalten. Aber es ist deutlich schwächer als mit den alten synthetischen Gestagenen. Mit anderen Worten, postmenopausal, also nach der Menopause, wenn der Eierstock nicht mehr mitmischt, dann kann ich wunderbar mit Progesteron und Östrogen die Schleimhaut im Schach halten und vielleicht diese Nebeneffekte vom Progesteron, müde machend, sedierend, anxiolytisch sein, also Angst lösen, die nehme ich dann gerne mit. Die Frauen finden es toll, weil das ist natürliches Progesteron. Ich muss noch mal ein bisschen ketzerisch an der Stelle sagen, wenn ich schlucke, wird es aber anders verstoffwechselt, als wenn der Eierstock es ausschüttet. Denn der schüttet das Hormon nicht in den Magen, sondern gibt es ins Blut ab. Und da haben wir das kleine Problem. Progesteron über die Haut, was auch ganz gerne mal gemacht wird, funktioniert zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut eben nicht ausreichend. Das heißt, wenn ich das gebe, um die Gebärmutterschleimhaut zu schützen, bitte nicht transdermal, dann muss ich es schlucken. Noch besser schützt es, wenn ich es vaginal nehme. Aber das finden nun wieder nicht alle Frauen toll. Ich will mir nicht jeden Tag eine Progesteronkapsel vaginal einführen.
Kommen wir mal zu den ganz konkreten Fragen, die bei uns angekommen sind. Wie schnell wirken denn Hormone? Ich fange an mit meiner HRT und 2 Tage danach geht es mir besser. Das kann so sein.
Ja, das kann so sein.
Hatten wir letztlich.
Es kann so sein.
Es kann aber auch 6 Wochen dauern.
Wissen Sie, das Problem ist nochmal, wir müssen immer gucken, in welcher Phase befinde ich mich. Befinde ich mich noch in der Übergangsphase oder bin ich schon durch und mein Eierstock macht gar nichts mehr? Ich fange mal mit Letzterem an, weil das das Einfachste ist. Der herrliche Situation. Also wenn ich weiß, der Eierstock hat jetzt mal ganz seinen Geist aufgegeben, Patientin hat keine eigenen Hormone mehr und leidet und schwitzt und schläft schlecht und hat auch noch schlechte Stimmung. So, jetzt gebe ich der Östrogen, wir benutzen ja praktisch ausschließlich bioidentisches Östrogen und meinetwegen Progesteron dazu. Dann würde ich sagen, nach einer Woche schwitzt die deutlich weniger. Wenn die nach 6 Wochen immer noch schwitzt, wie Sie gerade sagen, dann habe ich wahrscheinlich zu wenig Östrogen im Rennen. Und da muss ich auch interessanterweise gar nicht unbedingt den Spiegel bestimmen, einfach die Dosis ein bisschen erhöhen. Der Spiegel ist nur so ein kleiner Anhalt. Eine meiner angestellten Assistentinnen hat mal gesagt, der Wohlfühlspiegel von Östrogen ist bei jeder Frau unterschiedlich. Und es ist tatsächlich so. Ich habe Frauen, da messe ich kaum Östrogen und trotzdem sagen die mir, mir geht super, Hitzewallung weg, ich schlafe gut, meine Stimmung ist gut. Und dann habe ich Frauen, die haben einen Spiegel, wo ich denken würde, das müsste eigentlich hinhauen, alles gut. Und trotzdem sagen die, ich bin noch nicht beschwerdefrei. Und wenn wir dann noch ein Schippchen drauflegen an Dosis, dann geht's denen schon wieder doch besser. Also das heißt, es ist individuell sehr unterschiedlich und das muss man berücksichtigen bei der Therapie. Also die Spiegel, das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, sind leider nur vielleicht nice to have in manchen Situationen. Die Spiegel sind auch immer dann gut, wenn ich mir eigentlich nicht erklären kann, wieso passiert mir jetzt das gerade mit der Patientin. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass der Eierstock wieder angesprungen ist, dann hat die plötzlich viel zu viel Östrogen. Oder es kann einfach sein, zum Beispiel, dass zu wenig Östrogen aufgenommen wird, gerade bei der transdermalen, also über die Haut zugeführten Östrogengabe sehen wir das gelegentlich, hat vielleicht was mit Hautbeschaffenheit zu tun, hat was vielleicht damit zu tun, dass Emulsionen, Hautcremes und so benutzt werden, die die Aufnahme verhindern. Also das ist auch immer nochmal eine wichtige Frage. Zum Beispiel, es gibt so Duschöle, die machen die Haut so, dass da nichts mehr durchgeht. Dann sage ich immer, benutzen Sie mal ein anderes Duschgel, vielleicht geht's dann besser. Also das sind immer die Dinge, wo ich dann auch manchmal einen Spiegel mache. Kommt da einfach nichts an oder warum schwitzt die Patientin noch? Das heißt, es gibt viele Aspekte, die man bedenken muss.
Wie lange dauert es denn, bis Sie dann bei so einer Patientin den optimalen Spiegel, also die optimale Dosierung gefunden haben? Ist das ein Prozess eben von Wochen und dann passt's? Oder also, kann sowas Jahre dauern?
Also was ich zum Beispiel mache in so einer Situation ist, ich fange an mit, ich sag's jetzt mal, einen Hub Östrogen-Gel und dann gebe ich auch Progesteron zum Beispiel dazu. 100 Milligramm, ich sage jetzt mal, das ist so das, was man meistens macht. Und dann sage ich, wenn Sie nach 2 Wochen immer noch schwitzen, dann dürfen Sie ein bisschen mehr nehmen, 1,5 Hub oder 2 Hub. Dann sollte man allerdings auch mit der Progesterondosis hochgehen, weil ich brauche immer genügend Progesteron, um die Schleimhaut im Schach zu halten. Übrigens hilft auch Progesteron alleine in einer höheren Dosis ein bisschen auch gegen Hitzewallung. Also da habe ich einen synergistischen Effekt. Das heißt, also wenn nach 2 Wochen kein Effekt da ist, dann sage ich, gehen Sie hoch mit der Dosis. Das darf die Patientin auch machen, ohne mich zu kontaktieren. Ich sehe die gerne so 8 bis 12 Wochen nach Beginn der Therapie und dann machen wir eine Adjustierung der Dosis. Umgekehrt ist es so, wenn die Brust spannt, hat die zu viel Östrogen, dann ist sie vielleicht eine von denen, die besonders viel über die Haut aufnehmen. Oder aber der Eierstock macht mal wieder, was er will und schüttet nochmal Östrogen ins System. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, die schwierigere, viel, viel schwierigere Phase der Therapie ist die Phase, wo der Eierstock mal mehr und mal weniger arbeitet. Und das schwankt eben innerhalb dieser Übergangsphase, die leider Jahre dauern kann, sehr stark. Und deswegen muss man die Patienten eigentlich auch dann wirklich alle 3 Monate mal sehen und gucken, wie läuft's denn so.
Das bedeutet, Dosierungen werden im Grunde genommen die ganze Zeit angepasst.
Die Dosierungen werden in der Übergangsphase angepasst und dann in der postmenopausalen Phase, das ist einfach auch eine klinische Erfahrung, wenn wir da einmal eine Wohlfühltherapie gefunden haben, dann reicht es auch oft, wenn die Patienten nach 6 Monaten wiederkommen. So oft sollte man sie schon sehen, weil es ist ja doch eine Therapie, die wir hier machen, die wir zumindest mal auch mit Fragestellungen überwachen müssen. Da gehört dann auch immer dazu, wann war die letzte Mammographie, wann war die letzte Ultraschalluntersuchung der Brust und. Also das sind so die, also wir fragen dann einerseits die Befindlichkeit ab, aber wir fragen auch Dinge ab, die außenrum so passiert sind, an vielleicht Lebensereignissen, an Erkrankungen und. Wie sind die Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen worden?
Ja. Nochmal zu den Östrogenen. Also vielleicht können Sie einmal sagen, welche Darreichungsform es überhaupt gibt.
Also es gibt zum einen die geschluckte Form, also das ist die gute alte Tablette. Da gibt es viele Kombinationen. Die meisten Kombinationen sind mit synthetischen Gestagen. Es gibt aber jetzt auch eine Kombination mit natürlichem Progesteron.
Östradiol und Progesteron.
Und natürliches Progesteron zum Schlucken.
Okay. Mhm.
Die gibt es. Dann gibt es auch eine Kombination mit dem Dihydrogesteron, was dem natürlichen Progesteron sehr nahe ist. Und dann gibt es noch alle möglichen anderen mit synthetischen Gestagene. Das sind natürlich zum Teil sogar auch Ovulationshemmer, also Antibabypillen, die mit natürlichem Östrogen drin sind, die haben wir schon auch. Aber das ist nochmal wichtig, das ist alles dieses bioidentische Östradiol, was eigentlich der Eierstock macht. Nur in dem Moment, wo wir es schlucken, wird es anders verstoffwechselt wieder von der Leber. Und das heißt, es wird in so ein Reserveöstrogen umgewandelt und in der Leber werden mehr Gerinnungsstoffe gebildet. Und da sind wir auch schon beim Knackpunkt. Geschlucktes Östrogen, erhöhtes Thromboserisiko. Dosisabhängig 1,5 bis 4-fach, je nachdem, wie hoch ich es nehme.
Und das ist der Grund, warum im Grunde genommen alles nur noch transdermal läuft.
Ne? Ja, das kann man so nicht sagen. Nee. Ich habe Frauen, die, wenn die null Thromboserisiko haben und sagen, wissen Sie, das Geschmiere, das will ich alles nicht. Da kommen wir gleich zu den anderen Möglichkeiten. Dann kann die auch ein geschlucktes Östrogen nehmen. Also da, ich bin da wirklich nicht apodiktisch. Ich habe gerade schon gesagt, je niedriger die Dosis, desto geringer das Thromboserisiko. Also ich sag's mal, 1 Milligramm Östradiol geschluckt macht wahrscheinlich nur ein gering erhöhtes Thromboserisiko. Wir haben dazu keine Daten. Dann gibt es eben die Möglichkeit, Östrogen über die Haut zuzuführen. Jetzt kann man sagen, ja, ist es denn so ein Riesenunterschied? Ja, ist es. In dem Moment, wo ich es über die Haut zuführe, wird es aufgenommen von der Haut. Da bildet sich dann so ein Depot in der Haut. Das kann ich in Form von Gelen, Pflastern und ein Spray machen. Und dann geht es in den Gesamtkreislauf, geht zum Herzen, wird von da aus mit jedem Pumpstoß des Herzens im Körper verteilt, kommt auch in der Leber an, aber immer nur in so kleinen Häufchen. Das heißt, wir haben diesen Anschiebeffekt auf die Gerinnung nicht und damit auch zumindest in normalen Dosierungen keinen Effekt aufs Thromboserisiko. Wenn ich jetzt meinen Körper von oben bis unten mit Östrogen-Gel einschmiere und einen gigantischen Spiegel mache, habe ich dann doch wieder einen Effekt auf die Gerinnung. Das heißt, bei jemandem, der ein Risiko hat für eine Thrombose, werde ich auch versuchen, auch mit der transdermalen, also über die Hautgabe, möglichst niedrig zu dosieren, damit ich kein Risiko eingehe. Gerade so viel, dass die Patientin beschwerdefrei ist. Aber das sind die Unterschiede. Die Gele gibt es in so Dosierflaschen. Kann man ganz gut auch dann variabel dosieren. Wir machen das immer in Hüben. Ein Hub, anderthalb Hub, zwei Hub, drei Hub. Je nachdem, ich habe auch Patienten, die brauchen drei Hübe. Individuell. Die Pflaster gibt es in extrem variablen Dosierungen zwischen 25 und 100 Mikrogramm. Und dann gibt es noch das Spray. Auch das dosiert man in Hüben. Auch auf den Arm oder aufs Bein. Also das ist ganz unterschiedlich.
Also Arm oder Bein?
Ja, also in den Packungsbeilagen, also das Pflaster klebt man sich zum Beispiel auf den Po oder auf den Bauch.
Deswegen, also das...
Genau.
Gibt es da eine gute Begründung?
Ja, das ist eine gute Frage. Beim Gel steht zum Beispiel in der Packungsbeilage drin, man soll es auf den Oberarm großflächig verteilen. Wichtig ist die großflächige Verteilung. Mhm. Es gibt auch so die Variante auf den Unterarm und dann die Unterarmflächen gegeneinander reiben. Da ist die Fläche einfach zu klein. Nein, die Fläche sollte möglichst groß sein. Wir haben so ein paar Indizien mal gehabt, dass wenn Frauen es auf den Arm schmieren, dann kommt es eben doch mehr an der Brust an. Das ist aber durch keine Studie gesichert. Wir sagen auch gerne Bauch oder Oberschenkel schmieren. Das kann man so ein bisschen individuell gestalten. Und wenn wir sagen, naja, vielleicht ist die Nähe zur Brust nicht so optimal, dann ist es nicht evidenzbasiert, sondern einfach so ein bisschen einfach eine hypothetische Überlegung. Also im Grunde ist es egal. Ich finde Oberschenkel und Bauch ganz gut, aber viele Frauen finden Arm besser. Okay, können sie auch tun. Wichtig nur ist, großflächig verteilen. Und was auch wichtig ist, wenn man einen Spiegel misst unter der Gelgabe, dann sollte auf keinen Fall die Blutentnahme an dem Arm erfolgen, wo man geschmiert hat. Weil da im Gewebe sind extrem hohe Spiegel. Und diese Spiegel halten auch unter Umständen noch 2-3 Tage an. Also selbst wenn man sagt, ach, ich habe es letzte Mal vor 2 Tagen oder 3 Tagen geschmiert. Trotzdem bitte nicht da abnehmen, wo man geschmiert hat. Was manchmal schwierig ist, weil Patienten mal rechts, mal links schmieren und dann immer nicht wissen, wo habe ich ihn gerade geschmiert. Also das muss man bedenken und berücksichtigen.
Das würde natürlich für den Bauch sprechen. Und mir fällt noch ein anderer Grund ein. Das habe ich kürzlich gelesen, dass es auch so Phänomene gibt mit Haustieren oder auch mit Babys, ne? Wenn man Östrogen oder auch bei Testosteron geht es noch viel auffälliger, ne? Die kriegen was davon ab, ne? Wenn man dann das Baby auf dem Arm hat.
Ich habe das erst gedacht, dass das Quatsch ist. Ich habe das auch gelesen, aber es gibt offensichtlich tatsächlich ein paar Untersuchungen dazu, dass man eben doch ein bisschen was über die Haut überträgt. Also, wenn man das jetzt dem Ehemann überträgt, zum Beispiel beim Sex, dann muss man dazu sagen, Männer haben selber auch ganz schön viel Östrogen. Da wird es wahrscheinlich nicht so einen Unterschied machen. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass wenn man Haut-zu-Haut-Kontakt hat, an der Stelle, wo das Gel appliziert wurde, dass da offensichtlich was übergehen kann.
Ja, und ich glaube, dass man eher ein T-Shirt anhat, das den Bauch bedeckt, als immer die Ärmel.
Ja, oder Oberschenkel. Ärmel, ne? Oberschenkel zum Beispiel auch.
Und dann ist mir noch gerade was durch den Kopf gegangen. Also man soll sich ja danach gut die Hände waschen, ne? Nachdem man das Gel benutzt hat, ne? Und das erinnert mich an so eine kleine Studie mit Diclofenac, was ja so ein Umweltproblem hat, wo die Empfehlung gegeben wurde, man soll eben nicht waschen, sondern die Hände mit so einem Küchentuch abreiben, weil man damit den Eintrag in die Umwelt um, ich glaube, 64% reduzieren kann.
Nein, also da muss ich Ihnen gestehen, also die Belastung der Umwelt durch Östrogen-Gel, wenn wir uns die Hände waschen, die halte ich für völlig vernachlässigbar, wenn wir uns überlegen, wie viel Östrogen überhaupt da im Rennen ist durch jede Frau, die aufs Klo geht und einmal Urin abgibt.
Okay, also da muss man dann nicht drüber nachdenken.
Nein,
das ist ja schon mal eine Entlastung.
Ja.
Warum nimmt man das Östrogen-Gel morgens und das Gestagen abends?
Das muss man gar nicht. Man kann das erst, also zum Beispiel, was sie so sagt mit dem Händewaschen. Mhm. Es gibt viele Frauen, die nehmen das Östrogen-Gel abends, bevor sie ins Bett gehen. Die haben das auf dem Nachttisch stehen, schmieren sich wo auch immer ein und dann schlafen die. Vielleicht haben sie dann noch Sex, kann auch sein. Aber könnte theoretisch auch sein. Aber dann brauchen sie sich auch nicht die Hände waschen, wenn sie danach gleich schlafen. Bis zum nächsten Morgen ist wahrscheinlich der Effekt an der Hand egal. Also das ist nicht richtig, dass man es morgens und abends nehmen soll. Auch das Gelbkörperhormon kommt es drauf an, welches man nimmt. Das Progesteron würde ich immer abends nehmen, auch kurz vorm Schlafen gehen, weil es diesen sedierenden Effekt hat. Ja, es gibt sogar Überlegungen, dass wenn Sie das morgens nehmen, dass Ihre Fahrtüchtigkeit eingeschränkt sein kann. Ja, also Progesteron immer abends, alle anderen Gestagene können Sie irgendwann nehmen, so wie es in Ihren Tagesablauf passt. Das Einzige ist, möglichst sollte man da eine Rhythmizität drin haben, immer zur gleichen Zeit. Also nicht mal morgens, mal abends, das ist doof, sondern man muss es möglichst zur gleichen Zeit nehmen.
Ist auch leichter dran zu denken dann.
Ja, genau, das sollte man machen. Ansonsten kann man das nehmen, weil man lustig ist.
Und wenn ich das genommen habe und danach will ich ins Schwimmbad, wie lange muss ich warten?
Also eigentlich sagt man, nach wenigen Minuten ist das Gel eingezogen und dann kann nichts mehr passieren. Ich sage den Patientinnen immer, sie werden es jetzt trotzdem nicht vorm Duschen machen, sondern nach dem Duschen. Aber da gibt es keine klaren Empfehlungen. Ich möchte noch mal was zum Bioidentischen loswerden. Genauso wie wenn Sie Östrogen schlucken, ist natürlich auch das geschluckte Progesteron nicht mehr bioidentisch, weil auch der Eierstock schüttet auch das Progesteron nicht in den Magen, also macht sozusagen keine erste Leberpassage, sondern gibt es ins Blut ab. Das heißt, alles, was wir oral zuführen, auch wenn die Substanz hübsch bioidentisch ist, ist dann nicht mehr bioidentisch. Ja, das muss man sich einfach vor Augen führen. Bioidentisch ist lediglich beim Östrogen über die Haut, beim Progesteron vaginal. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man es schluckt, gar nicht. Kann man machen, aber man muss schon sagen, dann ist es nicht mehr ganz bioidentisch.
Welcher Vorteil läge denn darin, das Progesteron in 2 Dosierungen über den Tag zu nehmen? Das habe ich kürzlich auch gehört, dass das empfohlen wurde.
Also ich sehe nur bedingte Vorteile. Also, ein Vorteil könnte sein, das Progesteron hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Das ist überhaupt auch das Problem bei der Progesterongabe. Und die schwankt auch wieder von Frau zu Frau. Manche bauen das schneller ab, manche weniger schnell. Also es gibt so die Hausnummer, biologische Halbwertszeit ist 40 Minuten, wenn Sie das schlucken. Das ist nicht wirklich lang. Jetzt kann man sich überlegen, wie macht es der Körper? Naja, das Progesteron wird ja vom Gelbkörper im normalen Zyklus permanent abgegeben. Das ist ja nicht wie ein Wasserhahn, den Sie morgens aufdrehen und wieder zumachen, sondern das wird ständig sezerniert. Deswegen macht es biologisch nichts, dass die Halbwertszeit relativ kurz ist, weil es wird ja immer nachproduziert. Das schaffen wir, egal wie wir es anwenden, tatsächlich mit dem Progesteron nicht. Also das heißt, wir geben das und dann wird es abgebaut. Das wäre theoretisch, was dafür sprechen könnte, dass wir sagen, dann geben wir es doch morgens und abends. Nur, wenn Sie es morgens nehmen, dann hat es eben diesen sedierenden Effekt. Und ich finde das schon interessant, dass das oft zu wenig beachtet wird. Ich hatte neulich tatsächlich mal eine Patientin, die sagte, ach, mir geht's eigentlich gut, aber ich bin immer so müde. Und das Rätsellösung war, die nahm das Progesteron immer morgens. Habe ich gesagt, das ist jetzt nachvollziehbar, dass Sie da müde sind tagsüber. Nehmen Sie es mal abends. Schon war das Problem behoben. Ich habe lustigerweise auch Patientinnen, die nehmen es morgens und abends und also es hat Ihnen jemand anders empfohlen, ich würde es eher nicht empfehlen und sagen, nee, ich merke gar nichts, ist super so. Da sehen wir wieder, jede Frau ist anders und jede verstoffwechselt es anders und jede reagiert auch anders. Es gibt noch einen weiteren Aspekt vom Progesteron, wenn man es schluckt. Auch das ist was, was oft unterschätzt wird. Durch diese Verstoffwechselung gibt es wenige Frauen, aber die gibt es, die davon Kopfschmerzen bekommen oder schwindelig werden. Das merkt man nicht so sehr, wenn man es abends nimmt, wenn man schläft dann kriegt man den Schwindel nicht mit und vielleicht auch den Kopfschmerz nicht. Ich habe aber vor kurzem gerade erst eine Patientin gesehen, die kam von extern, wollte nochmal beraten werden, sagen, ja, ich nehme jetzt Progesteron und Östrogen, glaube es war Gel, und mir geht's viel besser als vorher. Ich habe keine Hitze mehr, ich schlafe besser, Stimmung, alles supi. Aber ich habe neuerdings Kopfschmerzen.
Dann habe ich die gefragt,
wann nehmen Sie denn das Progesteron? Ja, abends. Ja, sage ich, gut. Wann kriegen Sie denn die Kopfschmerzen? Wissen Sie, sagt sie dann, ich wach manchmal nachts auf, weil ich plötzlich Kopfschmerzen habe und morgens wache ich mit einem Dröhnschädel auf. Und das kenne ich gar nicht von früher. Ja, dann habe ich gesagt, ja, das kann vom Progesteron kommen. Da war die ganz verblüfft. Dann haben wir geändert in Dydrogesteron, was ja auch ein sehr natürliches Gestagen ist. Und plötzlich war das Problem behoben. Also das heißt, das sind so Kleinigkeiten, an die oft nicht gedacht wird. Und es kann das Progesteron machen.
Was sind denn noch so Nebenwirkungen? Also ich spreche jetzt nicht von Risiken, ne, von der Hormonersatztherapie, über die wird ja viel diskutiert. Aber was sind denn noch so Nebenwirkungen? Also wir hatten gerade Migräne, Schwindel, Kopfschmerzen.
Das sind Nebenwirkungen des Progesterons zum Beispiel, wenn man es schluckt. Ich sag's nochmal beim kleinen Teil der Frauen, aber es gibt es. Beim Östrogen ist die Nebenwirkung, wenn sie zu viel haben, dann kriegen sie Wassereinlagerung und Brustschmerzen, Brustspannen. Ich sage auch den Patienten immer, die Dosis dürfen sie selber so ein bisschen einpendeln. Und zwar zwischen den beiden Extremen, Brustspannen und Hitzewallung. Wenn sie noch Hitzewallung haben, ist es zu wenig. Wenn die Brust spannt, ist es zu viel. Jetzt können sie sagen, ja, soll ich dann Spiegel machen? Nein, kein Spiegel messen. Ich empfehle immer den Brustkrapschtest morgens. Sie stehen vorm Spiegel und drücken mal auf den Busen. Wenn der spannt ein bisschen auf Druck, dann haben sie zu viel Östrogen. Runtergehen mit der Dosis. Wenn der Busen ganz weich ist und gar nicht irgendwie empfindlich reagiert, dann haben sie ziemlich sicher nicht so viel Östrogen. Aber auch das ist wieder so, es gibt Frauen mit einem Mega-Östrogenspiegel, die haben trotzdem kein Brustspann. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Trick, wenn man so will. Und diese Gratwanderung zwischen Hitzewallung und Brustspann ist bei manchen Frauen, ist dieser Grat sehr breit. Das heißt, die müssen dann schon wahnsinnig viel Östrogen nehmen, bevor sie Brustspann kriegen. Aber es gibt auch Frauen, da ist dieser Grat ganz schmal. Die sagen, wenn ich ein bisschen weniger nehme, dann habe ich sofort wieder Hitzewallung. Und wenn ich ein bisschen mehr nehme, spannt die Brust. Auch da wieder Individualität ist angesagt. Aber das sind so die Margen für die Dosierung des Östrogenspiegels. Ansonsten macht das Östrogen auch da, kann es, wenn es zu hoch dosiert ist, Kopfschmerzen und Migräne machen. Das Hirn möchte es möglichst gleichmäßig haben und keine möglichst wenig Schwankungen.
Es kam die Frage von einer Hörerin, wann man denn als gut eingestellt gilt. Also das haben Sie im Grunde genommen ja jetzt beantwortet.
Wenn man sich wohlfühlt.
Ja, und das kann einem nicht die Ärztin beantworten. Das muss man sich selbst überlegen, ob man da jetzt nochmal variieren möchte oder nicht. Aber es kam auch die Frage, was man denn erwarten darf. Also ein Zurück zu alles ist wie als ich 35 war, ist es ja sicherlich nicht.
Also das ist eine interessante Frage, weil auch die wieder individuell sehr unterschiedlich ist. Also ich sehe immer wieder Patienten, die sagen, oh, ich bin endlich wieder die Alte. Ja, so eine kam und sagte, mein Mann hat gesagt, ich habe meine Frau wieder. Mhm. Geh wieder zu der Ärztin hin, Uton, ja? Mhm. Also so dieses, es ist schon so, dass back to normal being sozusagen, das ist eigentlich das Ziel. Sie haben völlig recht. Ich meine, wenn man 50 ist, ist man nie mehr 20, ja? Vielleicht ist man aber auch entspannter so und sieht die Dinge im Leben besser. Also ich finde ja so ein bisschen, es ist ja nicht so, dass wir ab 50 dann blöd, dumm, hässlich und überhaupt und depressiv werden, sondern es hat ja auch Vorteile, ein bisschen entspannter zu sehen. Ich weiß nicht, ob Sie noch mal 20 sein wollten. Ich nicht unbedingt.
Ich schüttle also, gerade den Kopf.
Ja, Sie, Frau Schielfeld, ich schüttle den Kopf. Also das heißt, es sollte schon so sein, dass man sich wieder normal fühlt und dass man sich wieder so fühlt wie vielleicht vor 5 Jahren, bevor das Ganze losging. Nicht wie vor 25 Jahren, aber wie vor 5 Jahren. Und dieses Wohlfühlgefühl. Und ich gebe manchmal meinen Patientinnen auch mit nach Hause. Und interessant ist ja, dass die oft vergessen, wie es vorher war. Ich schreibe immer sehr akribisch auf, wenn die das erste Mal kommen, die Befindlichkeiten. Und nach einem halben Jahr oder 12 Monaten gehe ich zurück zu diesem Eintrag und dann sage ich, lassen Sie uns mal die Liste durchgehen. Die Patienten sagen dann übrigens manchmal, ja, ich fühle mich okay, aber hat sich eigentlich viel geändert. So, dann gehe ich die alte Liste durch, sage ich, Hitzewallung, ach so, ja, stimmt, die sind jetzt ganz weg. Schlaf, ja, der ist viel besser. Stimmung, ach, stimmt, schrei mein Mann mich ja an. Also die vergessen oft, wie es war. Und wenn ich was ändere an der Therapie, gebe ich den Patientinnen auch oft mit, achten Sie ganz genau auf folgende Symptome. Und gerade beim Progesteron ist mir der Schlaf ganz wichtig. Und wenn ich jemand habe, der sagt, mit Progesteron schlafe ich super, dann ist sie bei mir wirklich die Kandidatin für eine Progesterontherapie. Ja? Wenn die aber sagt, nee, ich kriege immer Kopfschmerzen oder Schwindel, dann sage ich, okay, dann sage ich manchmal, jetzt probieren Sie mal ein anderes Gelbkörperhormon und achten Sie darauf, ob der Schwindel jetzt weg ist und die Kopfschmerzen oder ob Sie die weiter haben. Dann müssen wir nach anderen Ursachen fahnden. Also immer ist das Problem, dass man wissen muss, worauf man achten muss und dass ich auch die Frauen dann darauf stoße, achten Sie auf, Doppelpunkt, dies.
Ja, weil Sie haben es ja mal so schön gesagt in der allerersten Folge, dass all diese Wechseljahressymptome ja Dinge sind, die auch vorher im Leben einer Frau schon mal vorgekommen sind. Also vielleicht mal Hitzewallung ausgenommen, ne?
Ja.
Da ist es unheimlich schwer, das zuzuordnen. Also auch im Verlauf dieser ganzen Umstellung.
Da muss man manchmal auch so, in der Wissenschaft sagt man die Absolutzahlen, also auf den konkreten Anzahlen eingehen. Also wenn die zum Beispiel sagen, ja, das Schlafstörungsthema kenne ich, aber jetzt ist es schlimmer geworden. Und dann wäre meine Frage, okay, wie oft haben sie früher eine Nacht gehabt in der Woche, die schlecht war, und wie oft haben sie es jetzt? Wenn die sagt, ja, früher hatte ich so eine Nacht pro Woche, wo es schlecht war, und jetzt habe ich aber 4, 5 Nächte, wo es schlecht war, dann kann man es daran festmachen. Also das heißt, auch was Stimmung anbelangt, übrigens auch Gelenkschmerzen ist ja auch so ein Thema. Das kann alle möglichen Ursachen haben, aber wenn die Patientin sagt, so seit ich nicht mehr blute, habe ich jetzt Gelenkschmerzen, dann wäre auch mein Ansatz, okay, wir probieren das jetzt mal, vielleicht wird es mit Östrogen besser. Und wenn die nach 4 Wochen kommt, da würde ich immer so 4, 6 Wochen warten und sagst so, die Gelenkschmerzen sind weg, dann sage ich, ja, bingo, hatten wir doch den Bringer. Aber wenn die sagt, na, es ist eigentlich wirklich besser, sage ich, okay, dann war das jetzt die falsche Schiene.
Wie oft kommt es denn vor überhaupt, dass Ihnen eine Frau gegenüber sitzt, bei der es so ein, sie kann nicht ohne, sie kann nicht mit, gibt? Also kommt einfach nicht klar, verträgt sie nicht gut, aber ohne geht sie halt auch wirklich gar nicht gut.
Selten.
Selten. Okay, also das ist ja im Grunde genommen die Ermutigung. Man muss dann an der Dosis dranbleiben,
ja,
am Wirkstoff. Und
ja.
Okay. Ist es ein Alarmsignal, wenn ich durchgehend Hormone nehme und dann bekomme ich plötzlich wieder meine Tage, obwohl ich jeden Tag Progesteron nehme?
Gute Frage. Also das Progesteron, wir haben ja schon gesagt, es wird verstoffwechselt, wenn man schluckt. Und es ist auch wieder individuell unterschiedlich, wie viel an der Gebärmutterschleimhaut ankommt. In der Leitlinie für den Gebärmutterschleimhautkrebs steht dieser Satz, den ich jetzt nicht so richtig glücklich finde, aber so ist es nun mal. Wenn man zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut Progesteron oder Dydrogesteron nimmt, das sind diese zwei sehr natürlichen, dann ist nach 5 Jahren der Schutz der Gebärmutterschleimhaut nicht mehr so gut oder kann ein erhöhtes Risiko sein für Gebärmutterschleimhautkrebs. Das basiert im Grunde genommen auf einer einzigen Studie, wo man das lange beobachtet hat, und da hat man tatsächlich gesehen, Frauen, die zum Gebärmutterschleimhautkrebs Progesteron genommen haben, hatten signifikant mehr Gebärmutterschleimhautkrebs als die Frauen mit synthetischen Gestagenen. Dann wurde daraus gemacht, ja, das schützt nicht genug. Ich glaube, das Problem ist, da wurde einfach nicht genügend hoch dosiert. Und das ist meines Erachtens ein Thema bei der Progesterongabe. Man muss schon sehr gut aufpassen, dass die Progesterondosis ausreicht. Also seitdem ich diese Studie kannte, nehme ich tendenziell immer ein bisschen mehr Progesteron und auch ein bisschen mehr Dydrogesteron. Die zyklische Gabe, also immer nur 2 Wochen im Monat, ist wahrscheinlich besser und sicherer in einer ausreichenden Dosis, aber dann bluten die Frauen und das wollen die dann nicht mehr unbedingt, wenn sie deutlich jenseits der 50 sind. Wenn Frauen plötzlich anfangen zu bluten, nach langen Jahren ohne Blutung, muss man eigentlich einmal in die Gebärmutter reinschauen und eine Ausschabung machen und sich angucken, wie sieht die Schleimhaut aus. Wenn die unauffällig ist, kann man sich entspannen. Das passiert einfach mal. Ich würde bei solchen Frauen aber dann tatsächlich tendenziell mehr Gelbkörperhormone nehmen. Also ich glaube, gerade das Progesteron wird leider tendenziell ein bisschen zu niedrig dosiert.
Mir ist auch aufgefallen, dass viele Frauen gleich 200 Milligramm kriegen.
Ja.
Sie haben ja eben gesagt, die Einstiegsdosis wären 100 Milligramm, aber vielleicht ist das der Gedanke dahinter.
Das ist der Gedanke dahinter, und man muss dann auch nochmal sehen, wenn man den Verdacht hat, dass der Eierstock noch ein bisschen Östrogen abgibt, dann haben wir ja ein Doppelphänomen. Dann haben die Östrogen als Gel zum Beispiel plus das Östrogen, was der eigene Körper noch produziert. Und wenn ich den Verdacht habe, der Eierstock hat noch nicht ganz seinen Geist aufgegeben, das sehe ich vielleicht, weil ich kleine Follikel im Ultraschall sehe, dann gebe ich auch tendenziell mehr Progesteron.
Und jetzt dieser Fall, eine Frau probiert eine Hormonersatztherapie aus, stellt fest, es ist überhaupt nicht der Bringer. Und eigentlich nervt mich das auch, jeden Tag was zu nehmen und was zu tun. Und vielleicht nochmal in ein paar Jahren. Kann ich dann einfach von jetzt auf sofort selbstbestimmt das alles absetzen?
Ja.
Oder muss ich da bestimmte Regeln dann beachten?
Ja, und das ist jetzt hier der Cliffhanger. Die Antwort gibt es in 14 Tagen. Nein, ich sag's jetzt einfach, ja, man kann in so einer Situation einfach aufhören, aber was Katrin Schaudig dazu noch zu sagen hat und das gesamte Thema, wann und wie man aufhört mit den Hormonen, wenn man sie längere Zeit genommen hat, das hört ihr in 2 Wochen. Nächste Woche ist Julia Schmidt-Jotzig wieder dran. Bis dahin viele Grüße aus der Mitte des Lebens, eure Diana Heldrich.